2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, kurz nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons vor unserem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg am Sonntag, den 24.01. um 13.30 Uhr bei uns am Millerntor. Mein Name ist Kasche und ihr findet mich auf Twitter unter Blutgrätsche Deluxe. Unser Gegner dieses Mal ist der Jahn Regensburg, der SSV Jahn Regensburg, ein Verein mit relativ viel Tradition und seit 2017 und seit der Saison 2017-2018 wieder fest in der Liga, in der zweiten Liga etabliert, gegen die sogenannte Jahn Elf. Unter diesem Hashtag findet ihr übrigens alles rund um den Verein bei Twitter. Haben wir nach dem Aufstieg zu Hause zweimal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt, könnte man fast erfolgreich nennen. So, kommen wir zu unserem Gast. Einige von euch werden ihn leider noch nicht kennen, weil er ist eingesprungen für den Robert, der früher schon die vor dem Spiel und nach dem Spiel Episoden mit dem Michael gemacht hat. Ich würde ihn jetzt bitten, sich einmal kurz mit den klassischen drei Vorstellungsfragen sich selbst vorzustellen. Und zwar, wer bist du? Wie bist du zum SSV Jahn gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein? Stell dich gerne kurz vor.
Servus. Ich bin der Philipp, ich bin 28. Ich würde mich jetzt mal als Turmfunke beschreiben hier in dem Ding heute. Da komme ich jetzt gleich noch dazu. Ich bin seit ungefähr der Jahrtausendwende beim Jahn, damals vom Opa klassischen Stadion mitgenommen worden. Und dann so Stück für Stück immer weiter irgendwie reingerutscht. Erst Sitzplatz mit dem Opa, dann Stehplatz, dann Fanclub-Mitglied, dann irgendwann Fanclub-Vorstand geworden, dann dadurch auch Kontakt mit anderen Vorständen und Fanbeauftragten gehabt. Dann war ich sogar 3 Jahre Fanbeauftragter und da auch immer im Kontakt mit den Jungs vom Fanradio auf Auswärtsfahrten, weil ich immer im Medienteam unterwegs war und teilweise auch mit denen dann zum Beispiel in Hamburg, wenn wir bei St. Pauli gespielt haben, haben wir im gleichen Airbnb gepennt dann oder so. Und es waren immer ganz schöne Fahrten. Und deswegen bin ich jetzt auch ganz froh, dass nach der Zeit als Fanbeauftragter ich jetzt schon die dritte Saison als Fanradio-Reporter eben beim Turmfunk machen kann. Und parallel zum Turmfunk haben wir eben diesen Podcast 1889 FM, den zurzeit der Robert ausrichtet. Früher war es der Stefan, der war auch schon mal bei euch zu Gast. Ja. Jetzt vertrete ich heute eben Robert heute für dieses Ding. Habe ich jetzt eine Frage vergessen?
Nee, eigentlich nicht. Vielen Dank, dass du dabei bist, Philipp. Und gute Besserung, Robert, an dieser Stelle.
Genau, gute Besserung auch von mir und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du hast ja gerade schon angesprochen, du bist im Podcast von 1889. Ey, so viele Zahlen komme ich mit durcheinander. Ich habe in eurer letzten Sendung gehört, dass ihr gerne und viel über das Schreckgespenst dritte Liga gesprochen habt. Da war es ja so, ihr seid ja jetzt in eurer Liga-Zugehörigkeit seit der Saison 2017 das hattest du ja auch gesagt sogar, Philipp, nur einen Tag auf dem Relegationsplatz gestanden. Ist es trotzdem für euch immer noch so, so immer diese Angst vor dem Abstieg, so eher so aktuell? Weil ihr seid ja eigentlich immer so gesichert gewesen.
Was heißt die Angst vor dem Abstieg? Also wir sind tatsächlich, also ich persönlich gehe in jede Saison mit dem Saisonziel nicht absteigen und eigentlich auch die meisten Leute, die ich jetzt persönlich kenne, sehen es ähnlich. Wir sind nach wie vor, was Finanzen betrifft, glaube ich, ganz hinten. Jetzt mittlerweile sind ein paar Aufsteiger mal hinter uns, und wir haben in der TV-Tabelle echt Boden gut gemacht. Aber wir investieren eben auch eher in die Infrastruktur und nicht in die Spieler, holen jedes Jahr Regionalligaspieler, junge Spieler, die sich entwickeln können. Sie auch entwickelt haben. Also wir haben da einen Adamian mittlerweile, der Europa League spielt für Hoffenheim. Hat auch schon Tor gemacht in Europa League dieses Jahr, der bei uns eben sich zum Erstligaspieler quasi weiterentwickelt hat. Ein Erik Tommy, der mittlerweile Stammspieler in der ersten Liga, hat bei uns während seiner Leihe recht viele Spiele gemacht. Und lauter solche Spiele mit Laien oder eben mit jungen Regionalligaspielern, die sind halt nicht teuer, aber die haben die letzten Jahre funktioniert. Deswegen haben wir die letzten Jahre, und da nehme ich jetzt nicht nur die drei Zweitliga-Jahre, sondern auch das Drittliga-Jahr dazu, das war auch eigentlich eine Überraschung, dass wir aufgestiegen sind, nur weil die Spieler, diese Transfers funktioniert haben, stehen wir da, wo wir stehen. Weil wir halt eine wirklich gut zusammengestellte Mannschaft haben, eine richtig gute Stimmung eigentlich immer im Kader gehabt haben, richtige Charaktere, die da vorangehen und die halt auch wirklich eher über den Kampf und über das Laufen kommen, sage ich mal, über die Laufleistung, als jetzt über die krasse technische Brillanz. Und jetzt musst du irgendwie halt den Übergang finden, dass du dich in der Liga etablierst und ja, auch mal vielleicht den einen anderen Spieler holst, der richtig gut ausgebildet ist und den du technisch siehst, dass er mit dem Ball umgehen kann, ohne jetzt unsere Spieler zu diskreditieren. Aber wir haben doch eher diese Kämpfertypen bisher immer gehabt. Und davon merkst du jetzt schon, gehen wir jetzt ein bisschen weg gerade, aber halt immer noch mit kleinem Geldbeutel.
Okay, ist jetzt keine Beleidigung, wenn ihr euch dann quasi auch als Ausbildungsverein bezeichnet, die dann sich dann darüber
fühlen. Okay. Also ich würde es noch nie, jetzt nicht sagen, wir haben es jetzt ein paar Mal geschafft, aber wir haben eben das Nachwuchsleistungszentrum erst seit, ich glaube jetzt seit 2-3 Jahren. Und der letzte große Jugendspieler von uns, also wirklich aus der eigenen Jugend, der in die Bundesliga gekommen ist, ist Philipp Zierais. Der ist von uns damals aus der A-Jugend in die zweite Liga quasi in die Mannschaft rein und dann sind wir abgestiegen und er ist zu euch. War, glaube ich, zeitweise sogar Kapitän.
Ja.
Und das war es eigentlich. Also man muss schon sagen, also da fehlt schon noch einiges, dass wir da unsere eigenen langsam mal rausbringen. Die Jahrgänge werden jetzt so Stück für Stück, glaube ich, besser, dass das irgendwann passieren kann, wenn es wieder Jugendfußball gibt. Aber bis dahin, natürlich, musst du gut scouten, musst du dir die günstigen Spieler eher sogar aus der vierten als aus der dritten Liga holen. Und damit bin ich sehr zufrieden, was wir die letzten Jahre geschafft haben. Aber man muss sich als Jahrenfan im Klaren sein, dass es eben meiner Meinung nach gegen Abstieg geht. Und das ja ist irgendwie nicht jeder aktuell im Klaren. Deswegen haben wir auch so ein bisschen gegen die Stimmung geredet, die teilweise zumindest in Social Media herrscht zurzeit im Podcast.
Da würde ich gleich da später nochmal in einem anderen Zusammenhang gerne nochmal drauf kommen. Weil ich habe immer das Gefühl, so wenn ich euren Kader angucke, ihr scoutet auch sehr regional, ne? Also wirklich so Bayernliga, Regionalliga, da wo auch wirklich.
Aber die Scouts sind. Ja. Also nicht bei uns in der Region unbedingt, aber wir haben halt zwei so hauptberufliche Scouts, glaube ich, mittlerweile. Vielleicht ist es auch schon 3 oder 4, aber wir hatten jetzt jahrelang wirklich so zwei, die uns immer die Spieler da geholt haben. Das eine ist der Herr Stegeli, glaube ich, der ist hauptsächlich im Ruhrgebiet unterwegs. Der hat da den Adamian, wenn ich das richtig verknüpft habe, zum Beispiel hergezogen, aber auch ein Hamadi Al-Ghadoui, der jetzt mit Stuttgart zumindest auf der Bank sitzt in der Bundesliga, glaube ich. In der zweiten Saison hat er für sie keine so schlechte Rolle gespielt. Und aus Steinbach oder wie diese Vereine heißen, aus der Regionalliga hat er da ein paar Spieler geholt. Und ich glaube, der Kallis Kana hat er wahrscheinlich auch beobachtet, der bei Köln ja in der Jugend gespielt hat, in der zweiten Mannschaft letztes Jahr noch. Und dann haben wir noch einen, der eher in Österreich unterwegs ist. Da haben wir jetzt auch einen Neuzugang dieses Jahr gehabt aus der österreichischen Liga. Und wo dann solche Transfers wie der Däne Albers von Viborg herkommen, wer den gescoutet hat, habe ich keine Ahnung. So gut bin ich da auch nicht informiert.
Am Ende YouTube.
Vielleicht ist da sogar mal hier hingefahren oder man kennt da jemanden. Einfach, die sind ja auch alle vernetzt. Ich weiß es nicht. Aber also es ist schon so, dass wir jetzt halt hier nicht irgendwie ein weltweites Netzwerk mit 100 Scouts haben, sondern wir haben halt wirklich 1-2 hauptamtliche Mitarbeiter, glaube ich, und dann recht viel, was noch irgendwie über Hörensagen oder halt über Connections oder sowas passiert oder über ehrenamtliche Helfer eben.
Genau. Wo dann sind wir ja auch eigentlich schon irgendwie bei, wenn wir bei Scouting, beim Scouting sind, eigentlich auch schon bei den bei Zugängen und Abgängen und alles. Das bringt mich quasi so ein bisschen mal zurückzublicken zu dem Anfang der Saison. Ihr hattet ja auch einige Ab- und Zugänge, nur 10 Neuzugänge habe ich gesehen, 2 aus einem Verein von der Müllverbrennungsanlage. Kannst du unsere Herren da mal aufschlauen?
Ja, wenn ich ein kleines Fazit ziehen muss zu unseren Neuzugängen, der, wo mich am besten quasi oder am meisten begeistert hat, das war tatsächlich unser Innenverteidiger, den wir geholt haben, der Elvedi. Das ist tatsächlich der Bruder von, ich glaube, der große Bruder von dem Gladbach Elvedi oder sogar der Zwillingsbruder. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Er ist auf jeden Fall jetzt nicht jünger und hier das nächste große Talent, sondern er ist vielleicht der weniger talentierte Bruder, zumindest der bisher noch nicht so hoch Fußball gespielt hat, aber eben aus der Schweiz gekommen und hat richtig gut angefangen. Also hat wirklich in jeden Ball sich geworfen, sehr viel hat auch gearbeitet, viel gegrätscht. Er war für mich absolute beste Spieler auf dem Platz, eigentlich die ersten Spiele. Hatte dann so ein kleines Loch vielleicht, hat ab und zu auch mal einen Fehler gemacht, wie die anderen in der Abwehr auch. Wir haben jetzt doch nicht so wenig Gegentore kassiert. Aber trotzdem, finde ich, hat sich der richtig gut gemacht und ist von Tag 1 halt wirklich auch Stammspieler. Das ist bei uns eigentlich relativ neu, aber es ist mittlerweile nötig. Wir haben jetzt den zweiten oder dritten großen Umbruch. Das ist so der erste große Kopf nach dem Aufstieg, den wir eigentlich verloren hatten. Also auch so vom Charakter her. war so tatsächlich Marvin Knoll, der damals zu euch ging. Und seitdem haben wir eigentlich jedes Jahr mehr und mehr von diesem Gerüst, das uns zusammengehalten hat, verloren und mussten die halt irgendwie ersetzen. Ist uns meiner Meinung nach nach wie vor gelungen. Aber letztes Jahr waren es dann eben Grüttner, Correa, Geipel, sage ich jetzt mal so als Hauptspieler, die wirklich Stammspieler waren, die uns jetzt wirklich fehlen und die wir halt auch irgendwie ersetzen mussten. Deswegen waren die 10 Neuzugänge auch notwendig, weil wir einfach so viele Abgänge hatten.
Ja.
Und ja, wer noch zum Beispiel dazugekommen ist als Rückkehrer, war Alban Frenesi, der auch jetzt wirklich Stammspieler ist. Der war ausgeliehen nach Würzburg, hat es da nicht schlecht gemacht, aber war halt trotzdem dritte Liga. Und war davor bei uns eigentlich nicht überzeugend, bevor er ausgeliehen wurde. Wenige haben geglaubt, dass das was wird, dass der bei uns wieder überhaupt mal zweite Liga spielen kann. Und hat auch wirklich gut gespielt, hat schon Tore geschossen auch für uns, auch wichtige Tore in der Saison. Also ist eine super Option auch für die Startelf mittlerweile. Dann haben wir einen Linksverteidiger ausgeliehen, weil unsere Linksverteidiger leihen wir seit Jahren traditionell aus. Wir hatten erst einen Jonas Förmbach ausgeliehen, der mittlerweile, glaube ich, bei Heidenheim Stamm spielt, von Freiburg damals ausgeliehen. Dann ging der, wie gesagt, zu Heidenheim, weil wir halt keine Ablöse zahlen und Heidenheim zahlt für seine Spielablöse. Und dann haben wir uns den nächsten Linksverteidiger von Freiburg ausgeliehen. Das war der Chima Okorochi, der dann nach Paderborn gegangen ist für Ablöse. Und jetzt haben wir uns Jan-Niklas Beste von Bremen ausgeliehen. Diesmal aber für 2 Saisons, ist zumindest geplant. Und der war leider erstmal verletzt, deswegen war links hinten dann irgendwie auf einmal eigentlich gar keiner mehr da, weil unser anderer Backup ja in der zweiten Mannschaft spielen musste, mittlerweile gewechselt ist. Der Alex Nanzig, das war so ein Aufstiegsheld, aber der hat sich ein bisschen verpokert, glaube ich. Und bei dem hat es auch letztes Jahr eigentlich schon nicht mal gereicht. Nicht mal als zweiter Mann, finde ich, für die linke Seite hinten. Dann haben wir den Weckesser umgeschult. Das ist eigentlich ein Flügelspieler gewesen, der spielt dann auf einmal Linksverteidiger, hat es auch ganz gut gemacht. Und auf einmal kam Beste zurück. Und spielt dann nicht irgendwie links hinten, sondern spielt links vorne. Das war ganz lustig eigentlich. Und hat es auch gemacht, hat 2 Tore geschossen nach Einwechslung und hat dann auch sogar mal Stamm gespielt und ist jetzt, glaube ich, auch so einer der Kandidaten immer für die Stammelf, aber halt jetzt auch nicht irgendwie unumstritten. Wir haben da immer so einen Kreis an Spielern. Dann hast du die Spieler von HSV angesprochen. Christoph Moritz hat, glaube ich, alle überrascht. Das ist wirklich ein Transfer, den wir nicht oft haben. Einer, der halt wirklich schon Erfahrung hat. Der vielleicht auch deswegen geholt wurde, weil wir eben sehr viel verloren haben, auch mit Charakter und weil er schon jemand ist, der Erfahrung hat und, glaube ich, auch vorangehen kann. Was ich gesehen habe von ihm, hat mir auch eigentlich immer gefallen, ist immer mit am meisten gelaufen am Platz eigentlich, glaube ich, auch ligaweit pro Spiel wahrscheinlich die meisten Meter gemacht oder oben dann mit dabei zumindest. Hat dann, glaube ich, ein paar kleine Wehwehchen gehabt und jetzt nicht immer Stamm spielen können. Wir haben da auch 3 richtig gute Leute mit unserem neuen Kapitän, Benedikt Gimber, den mussten wir auch ersetzen, den Kapitän, das war ja Marco Grüttner davor.
Ja.
Und auch Max Besuschkow, der letztes Jahr ein richtig gutes Jahr hatte, haben wir eigentlich 3 Stammspieler für 2 Positionen. Deswegen ist er auch einmal mal auf den Flügel aufgelaufen oder sowas. Also da ist wirklich unsere stärkste Position, würde ich aktuell sagen, wo wir 3 Spieler haben, die absolute Stammpotenzial haben, auf der 6- bzw. 8er Position. Ja. Aaron Opoku haben wir so last minute in der Sommertransferperiode noch ausgeliehen vom HSV als Flügelspieler, glaube ich, hauptsächlich geplant. Wurde bisher, glaube ich, nur eingewechselt und im Pokal hat er, wenn mich nicht alles täuscht, Stamm gespielt. Da hat er mir richtig gut gefallen gegen Wiesbaden. Bei seinen Einwechseln auch. Der bringt wirklich vieles mit, was wir so noch nicht haben. Vor allem auch noch ein bisschen Geschwindigkeit, ein bisschen mehr. Das hat eigentlich sonst nur Stolz immer am Flügel gehabt. Und auch technisch ist der ganz gut. Ist natürlich auch wieder ausgeliehen, 21, vielversprechender Spieler. Da weißt du, dass der halt in 1-2 Jahren wahrscheinlich nicht bei uns spielt. Genau.
Aber auch sicherlich auch nicht bei uns.
Ja, also wir haben so viel Neuzugänge, ich kann jetzt ewig weiterreden. Einen möchte ich vielleicht noch erwähnen, das ist Kaan Kaliskaner. Der hat nämlich auch sehr viele Spiele von Beginn an gemacht. Ist eigentlich gesetzt tatsächlich. Neben Albers, der mehr oder weniger Grüttner-Ersatz jetzt sein muss. Der ist ja letztes Jahr auch schon bei uns gewesen, hat auch relativ viele Tore gemacht. Aber war eben nicht dieser Zielspieler eigentlich. Im System, den der Grüttner eben war. Und der ist jetzt eben weg. Und das versucht Albers jetzt, glaube ich, so ein bisschen auszufüllen. Hat auch seine Tore jetzt gemacht, 5 oder so. Hat dann auch ein leichtes Loch gehabt, die letzten Spiele. Musste auch mal aussetzen, hat mal nicht von Start gespielt. Kaliskaner hat noch gar nicht getroffen. Gefällt mir jetzt aber auch nicht so schlecht. Also es gibt schon einige, die da irgendwie maulen, aber er hat immerhin viel Vorlagen in Liga und Pokal für uns und ist technisch halt auch wirklich beschlagen. Also er kann auch mal einen Ball halten und wir verspringen ihm nicht gleich 3 Meter. Wie es öfter mal bei uns aussieht sonst. Aber irgendwie muss der Knoten noch platzen, haben alle gesagt. Aber ja, er ist immer noch nicht geplatzt. Mal schauen. Bei Becker ist es ähnlich. Der war so der typische Regionalliga-Transfer. hat da, glaube ich, alles abgeschossen, war, glaube ich, sogar Sandhausen interessiert an dem, über 20 Tore, glaube ich, geschossen, oder Torschützenkönig in der Liga. Ist dann zu uns gekommen, es hat mich gefreut, dass sie mal so ein Rennen um den Spieler gewonnen haben. Aber seitdem, ja, hat er halt eigentlich nur Kurzeinsätze und da immer eine hundertprozentige vermasselt, also kriegt er wahrscheinlich auch nicht mehr als nur Kurzeinsätze für die nahe Zukunft. Das ist auch dieser klassische Knotenfall. Wenn der mal trifft, vielleicht wird es dann auch, es wird auch immer darauf hingewiesen vom Trainerstab, dass der halt letztes Jahr wirklich noch halbtags mehr oder weniger Fußballprofi war und irgendwie 3 Tage die Woche gearbeitet hat oder so nebenher noch.
Ja. Da ist die Belastung ja auch eine ganz andere.
Er kann ja die zweite Liga dann.
Ja, genau. Sag mal, aber apropos Kurzeinsätze, bei euch spielt ja seit 2019 auch ein alter Bekannter von uns, vom Millerntor, der Jan-Marc Schneider. So richtig gezündet hat er ja damals bei uns schon nicht. Ich mochte ihn zwar immer von der Attitüde her, der war immer hat eine sehr, sehr körperliche Präsenz auf den Platz gebracht, fand ich, trotz seiner geringen Körpergröße. Im letzten Millerton hatte Robert gesagt, so ja, vielleicht braucht man erstmal ein Jahr, um dann auch mal anzukommen und wir geben den Spielern ja auch die Zeit. Jetzt ist er 1,5 Jahre bei euch. Ja. Was denkst du?
Also das ist der Zeit, dass wir den Spielern geben, stimmt. Das habe ich ja eben auch gerade gemeint mit Kaliskaner zum Beispiel. Der braucht noch die Zeit, Becker sicher auch. Kaliskaner, muss ich jetzt nochmal kurz abschweifen, spielt eben von Anfang an Start, was eigentlich komisch ist, wenn wir solche Spieler holen. Schneider hat damals auch nicht von Anfang an stark gespielt, der hat auch eher die Kurzansätze bekommen, dann mal wieder ein Spiel von Anfang an, so als zweite Spitze in dem Grüttner vielleicht oder auf dem Flügel. Wir haben da sehr viele Spieler tatsächlich für diese 4 offensiven Positionen. Wir spielen meistens mit 2 Flügelspielern und entweder 2 Stürmern oder zuletzt auch mal, glaube ich, einem Stürmer und eher so einem hängenden Stürmer, eventuell sogar einem Zehner, wobei das ein schwieriges Wort ist. Also Zehner gibt es bei uns eigentlich seit Jahren nicht mehr. Jetzt die letzten Spiele hat man ab und zu mal gesehen, dass jemand doch irgendwie versucht, da so ein bisschen eben hinter dem alleinigen Stürmer das Spiel irgendwie aufzuziehen. Mehr noch im Mittelfeld. Wie gesagt, da haben wir 4 Positionen und da kann eigentlich jeder von unseren Offensiven spielen. Also auch ein Albers hat, glaube ich, sogar schon mal auf dem Flügel gespielt. Stolze hat schon mal Stürmer gespielt. Dann haben wir, ich kann sie mal abrattern, ich habe sie mir extra aufgeschrieben, damit ich keinen vergesse. Wir haben da Schneider, George, Makridis, Vrenetzi, Opoku. Wir hatten bis heute noch Palacios, der ist jetzt halt ausgeliehen worden nach Duisburg. Wir haben noch Wähling, der wird wahrscheinlich auch noch ausgeliehen. Also wir haben wirklich so viele Spieler für diese eine Position und für diese 4 Positionen. Und es gibt sehr wenige, die da eigentlich unumstritten sind. Ich würde diese Saison da eben den Albers sehen als Stürmer, so als Grüttner-Nachfolger, der bis auf wenige Denkpausen, wenn er es nicht ganz schlecht macht, eigentlich gesetzt ist. Und Stolze, wenn er in Normalform ist. Okay. Ansonsten ist Schneider für mich schon in der zweiten Reihe. Hat es auch nicht schlecht gemacht letztes Jahr, also war letztes Jahr auch in der zweiten Reihe, aber hat halt auch nichts gezeigt, um das zu ändern. Er hat, glaube ich, jetzt 2 Tore in 13 Spielen gemacht, das ist ganz okay. Wurde auch meistens nur eingewechselt. Aber ja, wenn du nur eingewechselt wirst, dann gibt es so ein paar Spieler wie so Nils Petersen bei Freiburg, die schaffen das irgendwie, dass sie dann immer voll da sind und ihre Tore machen. Aber ansonsten ist es dann doch eher meistens so der Lucky Punch, gerade wenn du einwechselt wirst, wenn du hinten liegst oder sowas, dann kommt noch ein langer Ball und dann kriegst du den irgendwie reingedrückt. Das ist halt auch immer schwierig, die dann dran zu bewerten, die Stürmer, finde ich.
Ja, also ich meine, ich finde immer, es ist so, eine Doublette zu seiner Zeit bei uns. Ja. Also der ist immer mal wieder versucht, ran an die Startelf. Aber immer wieder wurden ihm neue Spieler vor die Nase gesetzt, an denen er einfach nicht vorbeikam. Ja. Deshalb kam ja auch der logische Wechsel dann zu dem Zeitpunkt.
Das passt ganz gut, aber was ich dazu noch sagen muss, also klar, ein Wechsel wäre sicher für ihn logisch, wenn er mehr spielen will, aber mir gefällt er in der Rolle gerade auch ganz gut. Also wir brauchen so viele Spieler, glaube ich, für diese Positionen. Da wird halt auch viel rotiert und einfach, dass dieser Leistungsdruck auch da ist im Training. Und da ist er, glaube ich, auch sehr fleißiger. Das ist schon eine seiner Qualitäten, dass er wirklich immer Gas gibt, auch am Platz, wenn er dann spielt. Mhm. Und wie gesagt, das System ist ja durchlässig. Also wenn er das gut macht und mal trifft oder vielleicht sogar 2-mal trifft, dann spielt er auf 1-mal Start und dann spielt er auch 10-mal Start bei uns. Also es ist noch nicht abgeschrieben. Das kann bei jedem von uns, glaube ich, bei jedem unserer Spieler da vorne passieren, dass du einfach mal in so einen Lauf reinkommst und dass du dich dann festspielst. Das ist eigentlich das Schöne an dieser Offensivabteilung, die wir haben, finde ich.
Okay, dann wissen wir jetzt erstmal über eure komplette Sturmreihe schon mal Bescheid. Das ist ja schon mal richtig gut.
Ich habe vielleicht ausgelassen, dass sie aktuell nicht funktioniert.
Das, Stimmt auch ein bisschen, obwohl ihr habt ja jetzt gegen Sandhausen im letzten 3-1 gewonnen, ne? Am
Ja,
Wochenende.
das haben wir
Dreimal
gedreht, das
George
Spiel.
sogar, ne? Wenn ich mich erinnere.
Zwei Tore, George, und eine Vorlage, wenn mich alles täuscht. Der Kicker hat ihn sogar zum Spieler des Tages gemacht.
Unglaublich.
Ja.
Naja, das.
Nein, also ich fand es ein gutes Spiel. Also ich möchte jetzt nicht auf die. Ich habe nämlich schon wieder ein paar Sachen gelesen, dass sich Leute beschwert haben. Jan-Fans haben sich beschwert, dass man Jan George zum Spieler des Tages macht. Sowas würde ich nie tun. Er hat ein gutes Spiel gemacht, er hat 3 Scorerpunkte, also hat uns da den Arsch gerettet grundsätzlich. Nicht alleine, aber war gut.
Lass uns mal jetzt auf diese aktuelle Saison schauen. Wir haben ja schon ein bisschen von den Wechseln, Neuzugängen gesprochen, jetzt auch was, wie sie sich jetzt schon innerhalb der Hinrunde integriert haben. Ihr habt jetzt 20 Punkte, habt zu 21 zu 23 Tore, steht auf Tabellenplatz 13. So, wenn man sich so die Saisonbilanz von euch anguckt, sieht es ja am Anfang, sah es ganz okay aus. Und dann fing es so ein bisschen an zu stottern. Und jetzt habt ihr bis zu dem Sandhausen-Spiel 5 sieglose Spiele gehabt. Woran lag's?
Es hat sicher viele Gründe. Also einen habe ich im Podcast auch genannt, den du vorhin angesprochen hast in der letzten Folge. Und zwar, dass wir halt auch wirklich gegen ein richtig hartes Programm hatten. Also wenn man auf die Tabelle schaut, ich muss jetzt sagen, zum Zeitpunkt vom Podcast, also vor dem letzten Spieltag, dann hatten wir in 7 Spielen die Top 6 der Liga zu Gast, beziehungsweise nicht zu Gast, aber haben gegen die Top 6 der Liga gespielt. Davon haben wir sogar ein Spiel gewonnen gehabt, glaube ich 2 unentschieden und dann eben halt auch einige verloren. Das kann passieren. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht den Anspruch, hier aufzusteigen. Wir haben den Anspruch, immer mitzuhalten, immer im Spiel zu sein und eben so eine Leistung zu bringen, dass das Spiel eng ist und dass wir es auf unsere Seite ziehen können. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Liga eng genug ist, dass wir gegen jede Mannschaft gewinnen können. Ich habe aber das Gefühl, dass es sich im Vergleich zu den letzten Jahren entweder bei uns oder beim Gegner qualitativ so verändert hat, dass das nicht immer funktionieren kann. Also wenn der Gegner einen richtig guten Tag hat, so wie zum Beispiel der HSV gegen uns, dann können wir machen, was wir wollen, selbst wenn wir einen guten Tag haben, da wird es einfach schwer. Wobei man sagen muss, gegen HSV hatten wir schon ziemlich Pech. Es waren anscheinend alle Entscheidungen richtig vom Videobeweis, aber ohne Videobeweis hätten wir das Spiel eventuell so gewonnen. Also das war wirklich so ein Spiel, wo du normalerweise früher hättest du Glück gehabt und hättest du vielleicht sogar 1 oder 3 Punkte mitgenommen. Heute ist halt Videobeweis und dann fehlt dir halt dieses Matchglück, dass du dann diese paar Zentimeter eben dann ja zu kurz kommst am Ende. Und das dann relativ deutlich sogar noch verlierst. Und es waren nicht alle Spiele gut. Wir spielen einen anderen Fußball mittlerweile. Unter Selim Begovic habe ich schon auch das Gefühl. Ich meine, ich kann auf Selim Begovic später gerne nochmal näher eingehen, haben wir, glaube ich, gesprochen im Vorgespräch, dass wir das eventuell machen. Aber so viel ganz kurz dazu, er hat unsere Spielidee eigentlich mitentwickelt, an die sich auch die letzten 2 Trainer gehalten haben. Und die ist eigentlich hohes Pressen, schnell den Ball wiedergewinnen und schnell umschalten. Das machen wir auch weiterhin. Aber er ist halt einfach auch Verteidiger, hat für uns schon damals in der 3. Liga auch schon Verteidiger gespielt. Und ich glaube schon, dass er da minimal den Fokus vielleicht auch im Training ein bisschen mehr drauf legt und es mehr einimpft, dass wir hinten dicht halten. Das funktioniert jetzt auch nicht perfekt. Aber wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren auch nur in einem Jahr zu dem Zeitpunkt, wie wir gerade sind, also nach 16 Spieltagen, weniger Tore kassiert. Und die anderen Jahre hatten wir mehr Tore kassiert, aber halt auch mehr geschossen. Wir haben jedes Jahr mehr geschossen gehabt. Für mich hapert es eigentlich eher vorne und im Aufbauspiel nach vorne. Hinten sind wir eigentlich relativ stabil. Bis halt mal einer wieder ausrutscht oder irgendeinen Fehler macht, dann sind wir halt wieder instabil, logischerweise.
Ja, das kennen wir.
Fehler.
Ja, das kennen, das ist, reihte sich ja bei uns. Schönen Gruß an Marvin Knoll übrigens. Das reiht sich ja bei uns auch ein. Individuelle Fehler, die dann so zu entscheidenden Gegentreffern führen und es dann einfach so den Zahn ziehen, manchmal einfach. Du hattest eben schon mal Fan-Kommentare angesprochen. Da wurde ja auch Mersat Selim Begovic so als Faktor ausgemacht, der so ein bisschen dran schuld war, dass es gestottert hat. Da ist man ihn so ein bisschen hart angegangen. Was liegt da im Argen? Mag man ihn nicht als Coach? Sind die Medien mit ihm nicht zufrieden? Hat er irgendwas ausgefressen? Gibt es irgendwelche Geheimnisse?
Ich muss zuerst mal, gerade da das jetzt vor allem auch an sehr viele Pauli-Fans gehen oder sowas, verhindern, dass wir den falschen
St. Pauli,
Entschuldigung, verhindern, dass wir den falschen Eindruck erwecken. also grundsätzlich sind die Fans jetzt nicht per se unzufrieden mit Semir Begovic, sondern es sind eher so diese Social Media Kommentarspalten und eventuell auch irgendwelche Online-Foren. Es ist aktuell ganz schwierig tatsächlich, wenn man nicht im Stadion ist, sich mit Fans über das Thema auszutauschen. In meinem persönlichen Freundeskreis kenne ich wenig bis keinen, der was gegen Semir Begovic hat. Was klar ist, das hat, glaube ich, auch Robert im letzten Mal schon gesagt, also vor einem halben Jahr, er hat jetzt hier nicht diese Trainerausbildung, die unsere letzten Trainer hatten. Also er hat nicht irgendwie davor schon in der Jugend von diesem Leipziger Dosenverein da irgendwie schon ein paar Jahre gearbeitet oder in anderen Jugendmannschaften Erfolg gehabt, sodass er zum Top-Trainer hier für die dritte Liga geholt wurde. Also wir haben da wirklich Trainer gescoutet damals. Ich fand das richtig toll, was wir da für Trainer verpflichtet haben. Auch wenn ich den einen oder anderen Malus bei Ihnen schon sehe, was den Charakter betrifft. Das hat jetzt nicht mal was mit Leipzig zu tun, aber ja, so die Aussagen, die ein Heiko Herrlich bei uns getroffen hat und die auch jetzt teilweise genauso bei seinen Next-Stationen trifft, die haben mir jetzt bei mir nicht so gut im Gedächtnis erscheinen lassen, wie er eigentlich war. Also er war als Trainer war wirklich top, hat die Spieler quasi hier stark gemacht und hat uns da in die zweite Liga geführt. Und Semir Begovic ist jetzt vielleicht eben nicht dieser Motivator aus dem Nachwuchsfußball, der das hier irgendwie sich da hochgearbeitet hat, sondern er ist jemand, der sich beim SSV hochgearbeitet hat. Und das, alle, die ich kenne, rechnen ihm das umso mehr an. Wie gesagt, er hat bei uns schon dritte Liga gespielt, hat sehr, sehr viele Spiele für uns auch gemacht, war dann irgendwann verletzt und musste seine Karriere auch recht viel beenden und ist seitdem Jugendtrainer gewesen, Co-Trainer gewesen, hat die Spielidee mitentwickelt, war, glaube ich, schon auch immer so ein bisschen vertrauter von unserem Macher, muss man sogar sagen, aktuell, Christian Keller, also unserem Geschäftsführer, der auch die Spielerverpflichtungen macht. Und hat, ja, letztendlich vielleicht sogar beeinflusst, was wir für Trainer geholt haben davor. Aber es muss nicht heißen, dass er jetzt genauso ein Trainer ist. Aber er kann sich ja noch genauso entwickeln. Also ich finde, er macht das zurzeit nicht schlecht. Ich finde, er entwickelt sich auch. Also es gibt immer so Kritikpunkte. Dieses Jahr waren es irgendwie die Zeitpunkte der Wechsel. Da gehe ich gar nicht mal so mit. Aber auch die haben sich zum Beispiel verändert. Also er hat jetzt auch mal früher gewechselt, wenn es Not tut. Ich finde, er kann sich auch noch verbessern. Vor allem kann sich die Mannschaft noch verbessern, wie sie spielt. Da hat er natürlich auch einen Anteil dran, wie er sie einstellt. Aber ich habe jetzt hier keine groben taktischen Fehler gesehen oder dass wir uns irgendwie jetzt groß anders auf dem Platz verkaufen. Und gerade was diese Kernqualitäten von uns betrifft, die wir brauchen, um in dieser Liga eben diese engen Spiele vielleicht immer für uns zu entscheiden. Der Kampf, sage ich mal, und dieser unbedingte Wille, da steht ja eigentlich wie kein Zweiter dafür. Also das, wenn es er nicht vermitteln kann, wer kann es denn sonst vermitteln? Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich.
Okay. Aber das da, wenn man da jetzt mal schaut, letztes Jahr in der Rückrunde, da war er ja schon da. Da seid ihr ganz schön eingebrochen, ja. Also ihr wart ja in der Hinrunde, wart ihr, glaube ich, Siebter, wenn ich mich recht erinnere. Und seid dann quasi so eingebrochen, in Anführungszeichen, dass ihr dann quasi nicht so. Ihr habt ja bis zum Spiel gegen uns, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt ging es ja uns allen, also ich will das jetzt, will jetzt nicht irgendwie von oben herab sprechen. Wir waren ja eh nicht in einer anderen desolaten Situation, aber das war bei euch auch quasi noch knapp. Ne? Also da ging es ja noch so um TV-Gelder, da ging es um Platzierung. Wie kam es dazu, dass die letzte Saison dann so runtergegangen ist? Droht euch das jetzt eigentlich in diesem Jahr wieder?
Also ich muss erst mal sagen, was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung. Ich habe tatsächlich gesehen, wir waren jetzt in jedem unserer drei Zweitliga-Jahre, in drei abgeschlossenen, waren wir am Ende sogar vor euch gelandet.
Ja, das ist ja kein Wunder.
Ja, aber wie ich eingangs gesagt habe, bei uns geht es eigentlich immer um Abstieg. Wir waren gerade in den ersten beiden Jahren bei diesen ganzen Wettanbietern, waren wir, glaube ich, immer so diese Nummer 1 Wette für den Abstieg dieses Jahr vielleicht nicht, aber wir waren definitiv wieder mittendrin. Und jetzt gerade in dieser Phase zum ersten Mal so richtig Abstiegskampf. Letztes Jahr war schon so, dass so ein paar Leute gewarnt haben, boah, Leute, es könnte hinten raus nochmal eng werden. Aber wir waren so, dass wir uns gerade noch auf eine Affäre gezogen haben und ich glaube so ungefähr mit dem Spiel, vor dem Spiel gegen euch haben wir, glaube ich, in Karlsruhe gespielt. Das hat euch sehr geholfen und das hat uns sehr geholfen, dass wir da gewonnen haben.
Sehr geholfen, ja.
Weil damit waren wir meiner Meinung nach, ab dem Zeitpunkt waren wir so ziemlich durch. Und also nicht zu 100%, aber hatte ich das Gefühl. Und es haben ja auch dann 37 Punkte sogar für die Relegation gereicht in dem Jahr. Karlsruhe hat sogar für den Nichtabstieg gereicht, 37 Punkte. Also die Liga ist verdammt eng. Die war auch letztes Jahr verdammt eng. Wir waren zwar Zwölfter am Ende, aber es war ein Punkt auf dem 9. Platz.
Ja.
Und das war jedes Jahr eigentlich bisher so, dass die Liga im Mittelfeld sehr eng war. Ja. Bloß nach oben kann es mal sein, dass sich wer absetzt, und nach unten kann es auch sein, dass sich jemand absetzt. Und ich glaube, es wird dieses Jahr grundsätzlich auch so bleiben. Also so ist es ja aktuell ja auch irgendwie, ich glaube, in der Zeit, wo wir uns alle gejammert haben, waren wir irgendwie auf dem 10. Platz vor ein, zwei Spielen noch und waren irgendwie 2 Punkte vom 6. Platz weg oder vom 5. Platz. Also dann wird groß rumgejammert, dass der Abstiegskandidat nicht auf dem Abstiegsplatz steht. Also das verstehe ich jetzt auch nicht.
Ja, 30 Seiten Forum sind lang, wie es so schön heißt. Das, was du eben sagtest, schließt sich so quasi prophetisch an unseren magischen Tim an. Der schrieb, der hat ja am Anfang der Saison alle Vereine so ein bisschen analysiert und hat über Regensburg geschrieben, auch wenn der Jan wieder zu den gegnerischen Teams der unangenehmen Sorte zählen wird, hat er eine ganz, ganz schwere Saison vor sich. Denn nur wenn die Neuzugänge nahezu ausnahmslos die Anforderungen an die zweite Liga erfüllen können, wird der Jan den Abstieg vermeiden können. Würdest du dem, das hast du so quasi jetzt gerade ja auch quasi, würdest du dem so zustimmen?
Ja, vor allem, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben halt wirklich einen extrem großen Umbruch gehabt. Der wird irgendwie jedes Jahr größer, weil wir jedes Jahr mehr Spieler verlieren oder mehr von diesem Aufstiegsgerüst aus der dritten Liga, teilweise sogar noch aus der Regionalliga waren die Spieler da, wegbricht und eben aufgefüllt werden muss. Also ein Gimba zum Beispiel, den wir jetzt halt wieder seit letztem Jahr schon haben, den wir mal ausgeliehen hatten, glaube ich, in der ersten, zweiten Liga aus Hoffenheim, dann ging er zu Ingolstadt, ist mit denen abgestiegen, hat er dann irgendwann nicht mal mehr eine Rolle gespielt so richtig und dann kam er zu uns zurück und ist jetzt Kapitän. Die sind ja dann schon wieder Teil des neuen Gerüsts fast. Also wir schaffen das schon, dass wir das auffüllen. Aber klar, wenn du dann wieder 2, 3 gute Spiele verlierst jedes Jahr, wird es von Jahr zu Jahr schwerer, weil es ist auch immer irgendeiner dabei, der nicht einschlägt. Also wir haben auch letztes Jahr wieder, also zur Saisonwechsel jetzt, Abgänge gehabt von Spielern, die wir geholt haben, die eben nicht eingeschlagen haben. An der Stelle kann ich jetzt auch mal wieder Robert grüßen und seinen Königstransfer, den er damals angekündigt hat, André Day. Diese Aussage bereut er bis heute. Der hat sich dann zum Saisonwechsel wieder verabschiedet, nachdem es einfach nicht funktioniert hat. Das kann halt auch passieren bei so einem Wechsel.
Ja, das stimmt. Wenn du jetzt sagst, euer Kader muss das auffangen, sowas alles auffangen können. Ihr spielt ja jetzt noch im Pokal gegen Köln, jetzt im Anfang Februar, am 3.2. glaube ich. Da seid ihr in der Breite genug aufgestellt, um diesen Pokal durchzuhalten? Also wenn es weitergehen soll, weil ich meine, du hast in der letzten Sendung, habt ihr auch noch mal eure Diskrepanz zwischen der ersten und zweiten Mannschaft hervorgehoben, dass da, wenn es da Ausfälle gibt in der ersten Mannschaft, dass ihr kaum Spieler habt, die das Niveau der zweiten Liga mitgehen könnt, geschweige denn, dass die Jugend das auffangen kann.
Also grundsätzlich glaube ich, können wir das aktuell mitgehen. Aktuell im Sinne von, dass wir nach ein paar Problemen zu Saisonbeginn jetzt wieder relativ verletzungsfrei unterwegs sind, was ich so mitbekommen habe. Also mir fällt tatsächlich gerade gar keiner ein, der wirklich langzeitverletzt ist. Und wenn dann immer mal so ein paar Blessuren, so muskuläre Probleme, die mal einen hindern, das merkt man halt auch jetzt mit der verkürzten Sommerpause und mit dem Rhythmus, den die Zweitligaspieler halt auch nicht so gewohnt sind, wie jetzt irgendwelche Bundesligaspieler, die eh alle 3 Tage spielen normalerweise. Und die klagen ja auch alle über diesen Rhythmus, der durch die Krise aktuell einfach noch verschärft wurde. Mhm. Also das kannst du nie sagen. Es kann ja auch sein, dass bei uns wieder irgendwie, was heißt wieder, bei uns war zum Glück noch keiner infiziert, oder dass es bei uns irgendwie zu ein paar Infektionen kommt und dann ein paar wegbrechen. Dann wird es sicher kritisch, gerade mit der Belastung noch mit dem verkürzten Spielplan oder dem verengten Spielplan und eben eventuell Absagen und Verschiebungen, wo es dann noch enger wird und in dem Pokal jetzt. Aber grundsätzlich sind wir einfach dankbar, dass wir endlich mal wieder in der dritten Runde sind, weil haben zum Beispiel Achim Beierlorzer und ein Heiko Herrlich bei mir nicht geschafft. Die sind immer schön ausgeschieden und das haben wir schon ganz lange nicht geschafft. Also ich glaube, es waren jetzt halt fast 17 Jahre oder so. Ich habe es nicht ganz Kopf, die Zahl. Die hat sogar, ich glaube, der Fernsehsender, der es übertragen hat, hat es zu dem Zeitpunkt tatsächlich gebracht, so eine Grafik, wer wie lange schon auf das Achtelfinale wartet. Und da waren wir irgendwie an vorletzter oder drittletzter Position. Und da war sogar Essen oder so, irgendwelche Regionalligisten waren vor uns, weil die es vor 10 Jahren mal geschafft haben, aber vor 5 Jahren. Und wir waren irgendwie mit Wiesbaden, unserem Gegner, irgendwie ganz hinten, dass es halt wirklich fast 20 Jahre her war, dass wir mal in diese dritte Runde einziehen können. Obwohl wir jetzt schon die vierte Saison in der zweiten Liga spielen und du in der ersten Runde
das hat doch gar nichts damit zu
gleichen
tun,
Gegner hast, denkt man immer.
Das hat doch gar nichts damit zu tun. Wir sind die Könige der ersten Runde. Wir fliegen immer raus.
Ja gut, aber wir haben es in der dritten Liga auch oft geschafft, im Landespokal auf irgendwelchen Dörfern rauszufliegen. Also.
Ja. Hey, talk to the hand. Ja. Kennen wir alles, ist alles gut. Du, lass uns mal zum Spieltag kommen. So, wir können ja mit einem Sieg gegen euch, vorausgesetzt, 1000 verliert gegen Bochum, wovon ich mal ausgehe. Braunschweig gegen den Verein von der Müllverbrennungsanlage, kann ich mir auch ganz gut vorstellen nach der Leistung vom Montag. Könnten wir jetzt das erste Mal seit dem 7. Spieltag auf einen Nicht-Abstiegsplatz springen? Bei euch könnte maximal der Sprung ins gesicherte Mittelfeld gelingen. Was glaubst du, wer hat die höhere Motivation und wer hat da mehr zu gewinnen?
Also wie ich ja schon gesagt habe, geht es bei uns eigentlich nur über Einsatz, Wille, Motivation um solche Themen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass wir die höhere Motivation haben. Vor allem, weil wir jetzt halt, ja endlich mal wieder so einen Comeback-Sieg hatten. Also nicht nur gewonnen haben, irgendwie so ein billiges 1-0 oder irgendein hässliches Spiel, sondern wir hatten zu Beginn ein richtig hässliches Spiel, haben richtig schlecht gespielt eigentlich in der ersten Halbzeit, aber haben dann halt irgendwie den Bock umgestoßen und uns mal ein bisschen freigespielt, hat auch gegen Gegner wie Sandhausen. Also da gebe ich dir schon recht, die haben gegen Bochum, glaube ich, jetzt nicht die besten Chancen. Die haben es in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht, haben glücklich oder einen guten Konter gemacht, ein frühes Tor gemacht und haben halt dann sich hinten reingestellt mit ihrer Fünferkette. Und das kann die gegen Bochum auch machen, aber sobald die ein Tor kassieren, glaube ich, sind die anfällig. Deswegen glaube ich auch, dass die nicht nur gegen Bochum, sondern auch generell die Saison noch lange unten mitspielen werden.
Ja.
Aber wir haben es eben geschafft, so einen Gegner, das schaffen wir irgendwie dieses Jahr häufiger schon, ja, wieder unten reinzustoßen oder nicht hochkommen zu lassen, nachdem wir davor diesen Befreiungsschlag hatten, dieses 4-0 gegen Heidenheim, glaube ich, bevor sie gegen uns gespielt haben. Genauso haben wir auch Würzburg, nachdem die kurz bevor sie gegen uns gespielt haben, den ersten Sieg, glaube ich, geholt haben, haben wir sie auch mit einem Kampfsieg letztendlich ja nach Hause geschickt wieder. Das war ein Heimspiel, das wir da gewonnen haben, knapp. Und dementsprechend glaube ich schon auch, dass wir das gegen euch auch schaffen können und euch, blöd gesagt, da unten drin halten, tabellarisch gesehen jetzt. Es gibt natürlich durchaus, das sage ich jetzt wirklich ohne hier irgendwie zu heucheln, Mannschaften, denen ich es in der Liga mehr gönne, auf dem Abstiegsplatz zu stehen als euch. Also, ja, Würzburg und Braunschweig dürfen meinetwegen gerne bleiben, Sandhausen darf gerne mit euch tauschen so, aber ich hätte gerne die Punkte, um eben diese Diskussionen bei uns ja, gar nicht weiter aufflammen zu lassen oder denen nicht weiter Feuer zu geben, weil es macht einfach keinen Sinn. Also wir sind klar im Abstiegskampf, wir sind auch, wenn wir gegen euch gewinnen im Abstiegskampf, wir sind auch im Abstiegskampf, auch wenn es jetzt komisch klingt, wenn wir die Hinrunde am Ende noch irgendwie, die Hinrunde ist ja nach dem Spieltag vorbei, gell? Wenn wir 10 Spieltage vor Schluss, wenn wir auf Platz 8 stehen, dann sind wir meiner Meinung nach auch noch im Abstiegskampf, weil es kann schnell gehen in dieser Liga und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist bei unserem letzten Zweitliga-Abstieg passiert ist, dass du in so eine Spirale reinkommst, dass du Spiel für Spiel verlierst und nicht mal zwischendurch mal einen Punkt holst und einen Sieg und dich da wieder rauskämpfst, sondern dass du einfach dann die Moral am Boden hast, dann wird in der Mannschaft wird gemammelt und alle gehen sich irgendwie gegenseitig an, hinter den Kulissen wahrscheinlich, und dass einfach gar nicht mehr rauskommst. Und das müssen wir einfach über den Charakter lösen. Das haben wir, glaube ich, die letzten Jahre ganz gut geschafft, auch von der Kaderplanung, und da bin ich dieses Jahr auch zuversichtlich. Und wenn sowas nicht passiert, dann sehe ich uns auch dieses Jahr am Ende überm Strich, aber dafür müssen wir halt diese engen Spiele gewinnen aktuell. Weil diese 5-0s gegen den HSV, die wir vor 2-3 Jahren mal hatten, die machen wir irgendwie nicht mehr. Also gegen die guten Vereine, hat man jetzt gesehen, diese 5-Sieg-Spiele, holen wir irgendwie zurzeit nichts. Da müssen wir eben gegen die Vereine, die unten drin stehen, die engen Spiele gewinnen. Wir haben ja auch recht. Also ich hoffe schon, dass es
mir jetzt gerade nicht im nächsten Spieltag, aber sag mal, was glaubst du, wie eure erste Elf aussehen wird? Habt ihr irgendwelche Verletzungen, Langzeitverletzte oder frische Verletzungen, mein Gott. Sind bei euch alle einsatzfähig? Also Stand heute ist ja Mittwoch, wenn wir aufzeichnen.
Also mir ist aktuell wirklich nichts bekannt. Wir haben jetzt einen Neuzugang heute bekannt gegeben, den David Otto von Heidenheim. Ich weiß gar nicht, ob der schon im Spiel berichtet wäre, wegen diesen ganzen Testungen, wie viele Tage der hier trainieren muss und sonst irgendwie. Der hat angeblich laut Transfermarkt noch eine Verletzung drin stehen. Also war bei Heidenheim im letzten Spiel auch verletzt. Der kommt von Hoffenheim, junger Stürmer, war eben an Heidenheim ausgeliehen jetzt 1,5 Jahre und geht jetzt für 1,5 Jahre zu uns, wenn es nach Plan läuft. Also die Leihe geht bis 2022. Das wäre auch wieder einer für diese Masse an Offensivspielern, die wir haben. Wir haben dafür auch einen abgegeben mit Palacios. Und gerade weil wir so viele Offensivspieler haben und da jetzt die letzten Spiele immer wieder auch mal wer anders stark gespielt hat, kann ich jetzt nicht genau sagen, wer da jetzt offensiv startet. Ich gehe tatsächlich von Albers aus als Stamm. Lass mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, er hat im letzten Spiel von Beginn an erstmal zugeschaut, hat eine kleine Denkpause bekommen, weil es eben auch nicht immer zu 100% gepasst hat, finde ich. Die Spiele davor fand ich auch nachvollziehbar. Aber ich glaube schon, dass der wieder starten wird. Stolze gehe ich davon aus, wenn fit ist, wird starten, dann hat er immer wieder mal muskuläre Probleme. Okay. Der zweite Flügel, den würde ich mal noch offen lassen. Da sehe ich wahrscheinlich am ehesten noch Jan George. Der hat jetzt 3 Scorerpunkte gemacht, den musst du eigentlich auch spielen lassen von Beginn an. Und bei Jan George, beim Mirsad Cilimbegovic, jetzt dieses Jahr auch schon mal auf der 8 gespielt hat, also im zentralen Mittelfeld oder eben auf der zweiten Stürmerposition, auf der hinteren Stürmerposition wahrscheinlich eher. Vielleicht dann auch auf der 10, wie gesagt. Das ist bei uns immer so eine Systemfrage. Ich sehe uns eher so mit 2 Stimmen und 2 Flügelspielern.
Ja.
Aber das wären dann eben Albers, Stolze, George und wahrscheinlich Kaliskana. Aber da können auch 2 Spieler davon noch irgendwie wechseln. Die ehesten Kandidaten, die vielleicht dann noch Start spielen könnten, wären wahrscheinlich Frenesi. Und ja, Opoku würde ich gerne mal von Beginn an sehen. Aber ich glaube nicht, dass es am Sonntag schon so weit ist.
Okay.
Genau. Im Mittelfeld waren zuletzt eigentlich Gimba und Besuschkow wieder gesetzt, nachdem Gimba zurück war. Wir haben aber auch noch Christoph Moritz. Also auch da will ich nicht ausschließen, dass der mal einen aus der Startelf verdrängt, weil er es im Trainings besonders gut macht. Also eher Besuschkow. Gimba als Kapitän wird spielen, wenn er fit ist, glaube ich. War eben auch noch nicht immer diese Saison. Und hinten links hat sich Weggesser festgespielt. Wenn der mal ein schlechtes Spiel zeigt, kann auch sein, dass Beste dann doch mal Verteidiger spielt. Bisher hat er auch eher immer Flügelspieler vorne gespielt.
Ja.
Und ja, rechts hinten ist die große Frage. Da habe ich tatsächlich keine Ahnung. Unser Urgestein Olli Hein, der wahrscheinlich nach der Saison leider aufhören wird, hat letztes Spiel das erste Mal für mich eigentlich gezeigt, ja, warum es vielleicht auch Sinn macht, aufzuhören. Dass einfach er langsam, seine zweite Jahre hinter sich hat. Also er will seine Karriere auch, glaube ich, dann sogar beenden, wenn er bei uns aufhört. Ich hätte ihm eigentlich noch ein paar Jahre gegeben, aber das letzte Spiel, die erste Halbzeit, die war echt nicht gut, wurde, glaube ich, zur Halbzeit auch. Nee, er wird später dann ausgewechselt, wenn mich alles täuscht. Mhm. Aber er hat mir auf jeden Fall auch nicht gefallen und wurde dann, glaube ich, noch ausgewechselt. Benesala müsste mittlerweile wieder bei 100% sein. Der war eigentlich letztes Jahr gesetzt rechts hinten. Das war immer so diese 2 Herzen. Benesala hat das echt gut gemacht und Olli Heinz als Urgestein als wirklich, ja, der lebt halt einfach den SSV-Jahren auch. Den will man immer in der Startelf sehen und will man, dass er gut spielt. Aber wie gesagt, Benesala ist auch ein guter Junge, macht das gut, ist jetzt auch schon länger bei uns. Den sehe ich auch gerne mal wieder in der Startelf, also da bin ich mir gar nicht ganz sicher.
Und Meier als Torwart ist gesetzt, ne?
Meier ist gesetzt. Ja, also da lasse ich auch keine Diskussion aufkommen. Klar, ist für manche Leute läuft es nicht gut und deswegen auch in den ganzen Foren und Social-Media-Plattformen wurde auch Meier irgendwie mal kritisiert. Hat sicher auch mal den einen oder anderen Bock geschossen dieses Jahr schon, aber hat uns auch richtig krasse Dinger schon rausgeholt. Also ist auch, was Paraden betrifft, glaube ich, nach wie vor einer der besten Torhüter der Liga in den Statistiksparten. Und befürchte ich auch, wird uns nach dieser Saison wahrscheinlich gehen erste Liga oder zu einem guten Zweitligisten, also einem finanzstarken Zweitligisten verlassen, vermute ich. Hoffe ich nicht.
Okay.
Durch die Innenverteidigung ausgelassen. Aber da gehe ich von Elvedi und Nachreiner aus, einfach weil die normalerweise gesetzt sind, wobei Kennedy im letzten Spiel das besser gemacht hat als Nachreiner in der ersten Halbzeit. Das war der Wechsel zur Halbzeit, weil Nachreiner einfach kein gutes Spiel hatte. Aber ich glaube, dass der trotzdem gesetzt ist. Aber das, wie gesagt, es sind schon ein paar Fragezeichen bei uns, aber wirklich gesperrt ist keiner und verletzt ist mir aktuell auch nichts bekannt. Genau.
Okay. Ich bin sehr gespannt, wie es Sonntag ausgehen wird. Jetzt lasse ich dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Sonntag genannt hast.
Ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, wir gewinnen ein enges, wahrscheinlich dreckiges Spiel. Also schätze ich wirklich auf ein 0-1 einfach, dass wir am Millerntor endlich mal 3 Punkte mitnehmen. Weil du hast es, glaube ich, vorhin schon mal irgendwie so zusammengefasst. Ich glaube tatsächlich, wir haben in der zweiten Liga bei euch noch nicht gewonnen.
Nee.
Auswärts. Und das wird mal Zeit.
Ich gehe aus dem Grund auch auf ein 3-2 für uns. Allerdings weiß ich noch nicht genau, wer von uns bei uns 3 Tore schießen soll. Egal, wir hatten jetzt beim letzten Mal ja Salazar und Burgi. Ich hoffe mal, dass der bei dem jetzt der Knoten geplatzt ist. Tut mir dann leid für euch, aber der ist halt einfach richtig krass auf dem Platz, finde ich. Also macht eine gute Präsenz, hat einfach so auch, steht da, wo er stehen muss. Das hat uns manchmal gefehlt. Ja, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Zum Schluss.
Eigentlich nicht. Eigentlich war es sehr schön. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte euch den Jahr ein bisschen näher bringen auch wieder. Genau, wer Interesse hat, kann beim Podcast vorbeischauen, 1889fm.de. Turmfunk, glaube ich, wird jetzt keiner hören. Ihr habt ja euer eigenes Fanradio.
Genau, aber das AFM-Radio, genau.
Genau.
Wir verlinken natürlich zu eurem 1889 FM, nicht, dass ich es nochmal falsch ausspreche, nachher in den Shownotes und auch im Blogbeitrag. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Und das nach dem Spielgespräch machen entweder Robert und ich oder vielleicht, wenn du Zeit hast, Philipp, machen wir beide das wieder. Ich würde mich freuen und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und nicht so viel Glück am Sonntag. Sorry.
Ja, danke für die Einladung nochmal. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und ja, euch am Sonntag auch nicht viel Glück, aber danach sehr gerne, weil wenn wir dann doch mal wieder auswärts fahren können, wäre ich auch gerne mal wieder tatsächlich auf St. Pauli, oder? Habe ich es richtig gesagt?
Ja.
Am Millern-Tor ja. Und würde mal gerne wieder ja, eine Auswärtsfahrt nach Hamburg haben und ganz ehrlich, wegen mir dürfen die euren ungeliebten Nachbarn auch aufsteigen, weil da muss ich jetzt nicht jedes Jahr hin, aber ja, die sind mir relativ egal. Euch hätte ich gerne weiter in der Liga. So wollte ich sagen.
Das ist so schön. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Okay, Philipp, pass auf dich auf, schönen Abend noch und bleib gesund, ja? Tschüss.
Danke, ciao. Thank you.